Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Im Gespräch ist heute eine Frau, die vieles ist. Sie ist promovierte Wirtschaftsingenieurin, Unidozentin, Unternehmensberaterin, Innovationsstrategin, Moderatorin, Autorin. Irene Kilubi. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sind alle diese Dinge, die ich da jetzt so schön aufgezählt habe, für Sie gleich wichtig? Oder würden Sie sagen, in erster Linie bin ich Punkt, Punkt, Punkt?
Ich würde tatsächlich sagen, im ersten Schritt bin ich Unternehmerin, ja, weil ich habe 2 Firmen und das ist so mein Hauptfokus, auch wenn ich viele Nebentätigkeiten habe sozusagen. Ich sitze ja auch im Beirat von verschiedenen Institutionen, deswegen.
Hat sich das geändert über die Zeit? Also war die Antwort wäre vielleicht vor 5 Jahren eine andere gewesen?
Ja, so ziemlich genau vor 5 Jahren war ich ja noch angestellt. Ja, also ich sage ja mal, ich bin Konzernkind. Also ich habe in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, BMW, Siemens, Deloitte, ja, und habe eigentlich was anderes gemacht als
sind
vorher.
Sind die Themen denn aus unterschiedlichen Rollen kommt, aber sind die Themen, auf die Sie sich konzentriert haben, ähnlich geblieben oder haben die sich auch total verändert?
Ja, auch alles total anders. Verändert. Alles anders, ja, genau.
Im Gespräch ist Irene Kilubi, die vieles ist. Wir haben uns schon gerade darauf verständigt, dass wir sie in erster Linie als Unternehmerin vorstellen. Aber sie hat auch ein Buch geschrieben, also sie ist auch Autorin. Dieses Buch heißt Du bist mehr als eine Zahl. Da geht es um generationsübergreifendes Miteinander in der Arbeitswelt. Und ich denke mal, wenn es so selbstverständlich wäre, wie man meinen könnte, dass natürlich in Unternehmen alt und jung zusammenarbeiten, hätten sie dieses Buch nicht schreiben müssen.
Genau, absolut.
Das heißt, es besteht Notwendigkeit, eine Art Nachhilfe zu leisten?
Absolut, weil der Untertitel lautet ja, warum das Alter keine Rolle spielt.
Oder spielen sollte, ne?
Das war die Diskussion. Wir haben uns dann letzten Endes entschieden für, warum das Alter keine Rolle spielt. Aber Sie haben recht, die Intention war zu sagen, es sollte keine Rolle spielen.
Es gibt etwas, was Sie tatsächlich Altersdiskriminierung nennen. Und zwar geht es in beide Richtungen. Also Alte werden diskriminiert und Junge werden diskriminiert. Wie?
Ja, also das eine, haben Sie richtig erkannt, wenn Ältere diskriminiert werden, nennt man Ageism.
Ah, okay.
Das heißt, man glaubt, dass Menschen ab einem bestimmten Alter nicht mehr die kognitiven Fähigkeiten besitzen, bestimmte Fähigkeiten zu erlernen oder sie gar noch zu besitzen. Und bei jungen Menschen nennt man das Adultismus. Das heißt, man erachtet Menschen als zu jung, um Verantwortung übernehmen zu können oder die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Im Extremfall behandelt man sie wie kleine Kinder, auch wenn sie schon 20, 25 sind.
20, 25 wäre also die Definition für jung in diesem Zusammenhang. Wann fängt denn alt an?
Ja, leider ist es so, im Arbeitsleben gilt man ab 50 als alt.
Und dann kommt man von der Karriereschiene oder gleich schon aufs Abstellgleis oder was passiert dann, wenn man alt ist ab 50?
Genau, das geht darum, dass man nicht die gleichen Chancen und Rechte bekommt wie jemand, der zum Beispiel 30 Jahre jung ist. Ja, es macht sich in sämtlichen Bereichen deutlich. Das ist ja auch das, wenn die Frage kommt, woran erkenne ich denn eigentlich Altersdiskriminierung? Ich ganz klar sage, schauen Sie sich doch zum Beispiel in der Arbeitswelt sämtliche Bereiche an. Gehalt, Beförderung, Recruiting, also Einstellungsverfahren, Karriereentwicklung. Da merkt man schon Unterschiede. Da wird zwischen dem Alter differenziert, aber auch in der Gesellschaft. Gesundheitsversorgung, Kreditvergabe. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Bereiche, die wir uns anschauen können, wo festgestellt wird, ab einem gewissen Alter oder unter einem Alter wird man anders behandelt.
Aber ist das tatsächlich immer Diskriminierung oder liegen dem nicht auch bestimmte Fakten zugrunde? Also Versicherung haben Sie angesprochen. Es ist ja nun mal so, dass alte Menschen, dann nicht ab 50, aber eben noch ein paar Jahre drauf, mehr Versorgung, gesundheitliche Versorgung brauchen als jüngere Menschen. Und dementsprechend wird es auch teurer und das zeigt sich dann in Versicherungen.
Da stellt sich die Frage, ob das dann wirklich so gerecht ist, ne? Vielleicht ein einfaches Beispiel, das vielleicht jede Person greifen kann, Kreditvergabe. Ja, also gefühlt, wenn man dann 50 ist, man möchte einen Kredit haben, fühlt man sich so, als ob man gleich beerdigt werden sollte, als Beispiel.
Gut, aber wenn ich ihn mit 70 haben will und nicht irgendwelche Sicherheiten, Haus oder irgendwas, dann ist ja auch da so die Wahrscheinlichkeit, dass ich 35 Jahre abzahlen kann,
sehr unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, man erlebt auch schon, dass Menschen mit Mitte 40 das erschwert wird, beispielsweise. Und bei der Gesundversorgung spreche ich wirklich darauf an, dass man ab einem gewissen Alter von bestimmten medizinischen Praktiken ausgeschlossen wird, wenn man davon ausgeht, dass es sowieso nicht erfolgsversprechend ist.
Es lohnt sich nicht mehr, also eine neue Niere oder irgendwie sowas. Zurück zur Arbeitswelt, was ja Ihr Hauptthema ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dieser Jugendwahn wäre vorbei. Also, dass sich das die Unternehmen angesichts von Fachkräftemangel oder auch Arbeitskräftemangel, sind ja immer gar nicht die ganz Hochausgebildeten, dass das vorbei wäre. Nein?
Genau. Also wir müssen differenzieren zwischen den Rahmenbedingungen und der Zusammenarbeit, die Herausforderungen im Unternehmen. Tatsächlich ist es so, es wurde eine internationale Studie durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass 70% aller Organisationen davon überzeugt sind, dass eine Mehrgeneration Belegschaft innovativer, produktiver ist und für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend ist.
Das ist die Theorie.
Genau. Aber nur 10% fühlen sich darauf vorbereitet. Sie müssen sich vorstellen, was haben wir aktuell für wirtschaftliche Rahmenbedingungen? Wir sind auf einem arbeitnehmenden Markt. Das ist das eine. Dann, wir haben 4 Generationen gleichzeitig in der Arbeitswelt. Dann haben wir den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel. Was bedeutet das im Umkehrschluss für ein Unternehmen? Einerseits müssen Sie sich überlegen, wie können wir uns attraktiv machen für die wenigen Nachwuchskräfte, die da kommen, und aber gleichzeitig das Wissen und den Erfahrungsschatz, die Kompetenzen erfahrener Mitarbeitenden sichern.
Und das Problem kommt ja auch noch hinzu, dass die Mitarbeiter, die ich jedenfalls in meiner Wahrnehmung als Arbeitgeber ohne Einschränkung einsetzen kann, das sind ja im Grunde nur 10 Jahre, also zwischen 40 und 50. Vor 40 bin ich zu jung und nach 50 bin ich zu alt. Das heißt, dass die Erkenntnis, dass das so nicht funktionieren kann, muss ja da sein. Sind denn die Unternehmen, zumindest die das erkannt haben, auf dem Weg, Strukturen zu verändern, um mit dieser sich ändernden Situation und mit der Unmöglichkeit, das durchzuhalten, in Zukunft umzugehen?
Ja, absolut. Also da merke ich wirklich auch, das Bewusstsein wird geschaffen, die interessieren sich für das Thema, weil die einfach merken, das ist alternativlos. Beispielsweise der öffentliche Sektor, bis 2030 wird es 700.000 freie Stellen geben. Das heißt, das ist wirklich Not am Mann. Ja, und ich sage immer, je mehr es wehtut, desto schneller sind sie in der Umsetzung. Die überlegen sich natürlich auch beispielsweise, wie können wir Menschen 50 plus rekrutieren? Wo ich sage, das ist eine spannende Frage, aber überlegen sie auch die Mitarbeitenden, die schon da sind. Wie können die sie binden und längerfristig auch motivieren? Das ist ja auch so ein Vorwurf, den Älteren zugesagt wird.
Sie wollen ja nicht zuletzt mit Ihrem Buch Brücken bauen zwischen den Generationen und Sie plädieren dafür, dass man nicht sagt alt oder jung, sondern alt und jung. Versuchen Sie doch mal, uns 3, 4 konkrete Schritte zu nennen, wie man in einem Betrieb sich organisieren kann, damit dieses Miteinander besser oder überhaupt erstmal funktioniert.
Ja, die Basis ist einfach erstmal so eine Altersstrukturanalyse durchzuführen.
Was habe ich? Wie alt sind meine Mitarbeiter?
Wie alt sind meine Mitarbeitenden? Wie altersdivers ist die Belegschaft? Und dann das, was ich vorhin angesprochen hatte, sich verschiedene Arbeitsbereiche anzugucken. Also wirklich, das nennt man Employee Lifecycle Journey.
Upsa, also Deutsch.
Ja, es gibt keinen guten deutschen Begriff. Das heißt, die kompletten Phasen, die ein Mitarbeitender von der Einstellung bis hin zur Ausstellung, das nennt man Offboarding, muss ja nicht immer Rente sein. Ja, also wenn ein Mitarbeitender das Unternehmen verlässt. Und dann fange ich zum Beispiel an bei der Einstellung. Ich überlege mir erstmal sämtliche Kommunikationskanäle, die ich nutze. Erreiche ich damit auch die ältere Zielgruppe?
Wenn ich beispielsweise in den sozialen Medien an einer Stelle schalte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemand mit 58 plus erreiche, relativ gering.
Genau, richtig. Dann natürlich auch die Sprache, die ich wähle in den Positionen. Das fand ich auch gut. Ich glaube, in Hessen war das vor kurzem, wurde es beschlossen, dass man Begriffe wie dynamisch, jung und dynamisch verboten hat jetzt in den Stellenbeschreibungen. Weil natürlich, wenn da steht, auch noch die Kombination jung und dynamisch, das heißt, alt ist nicht dynamisch, da bewirbt sich ja niemand, der 50 plus ist.
Aber jetzt abgesehen von den Einstellungen, das ist der erste Schritt. Ja. Aber wenn ich jetzt möchte, dass es da eine andere Art von Zusammenarbeit gibt, dann muss ich natürlich auch eine Flexibilität haben in einem Unternehmen. Ich brauche eigentlich eine andere Unternehmenskultur, aber ich muss auch von den ArbeitnehmerInnen Flexibilität verlangen. Also vielleicht kann ich nicht darauf beharren, dass ich immer Führungskraft bin, noch mit 62 plus, oder ich kann nicht darauf beharren, dass ich den Höchsteinkommen habe mit 63 plus, sondern da muss ich dann auch als ArbeitnehmerIn vielleicht bereit sein, einen Schritt zurückzugehen, um weiter im Team sein zu können?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Ich war beim Mittagessen mit einer IT-Recruiterin von einem großen Softwareunternehmen und sie sagte zu mir, du, weil wir per Du sind, Irene, wenn ich einen Lebenslauf habe von einer Person, die 60 ist oder einer Person, die 35 ist, natürlich stelle ich dann die Person ein, die 35 ist. Ja, und dann habe ich erstmal gesagt, wieso ist das so selbstverständlich? Wer sehr dann argumentiert, natürlich jemand, der 35 ist, ist noch motiviert und ist nicht so teuer wie jemand, der 60 ist. Das ist es. Ja, aber de facto, man könnte natürlich auch überlegen, es gibt Unternehmen, die probieren schon verschiedene Modelle aus. Die Startup-Branche, die Gründerszene beispielsweise, möchte ja erfahrene Mitarbeiter, können sich das nicht leisten. Ja, da werden Modelle geschaffen, wo man sagt, Unternehmen und Startup teilen sich vielleicht das Gehalt von dem älteren Mitarbeitenden, dass die Person dann sagt, hey, ich möchte noch innovativ tätig sein, ich möchte noch gebraucht werden, Mehrwert schaffen, aber ich kann jetzt, ich habe Kinder, ich habe ein Haus abzubezahlen, darf man auch nicht unterschätzen und kann nicht einfach auf die Hälfte meines Gehaltes verzichten, aber ich komme dem ein bisschen entgegen, 10-20% und da tun sich das Startup und zum Beispiel ein Großkonzern zusammen.
Und vom Organisatorischen her habe ich ganz interessante Dinge in Ihrem Buch lesen können, dass man zum Beispiel so Tandems schafft oder Reverse Mentoring nennen Sie das. Also dass Junge auch Älteren was beibringen können, was zum Beispiel Technik angeht. Oder eben Jung und Alt konkret zusammengebunden werden und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen, die sie ja objektiv haben, zusammenbinden können.
Absolut, da sprechen Sie was Wichtiges an. Das sind eben... Man nennt die Personalentwicklungsmaßnahmen, die Unternehmen zu Rate ziehen können, um die Zusammenarbeit zwischen Generationen zu fördern. Und wir plädieren natürlich für Reverse Mentoring, weil wir haben auch eine Software dazu entwickelt, eine App dazu entwickelt. Was heißt eigentlich Reverse Mentoring? Das heißt nichts anderes, dass man das traditionelle Mentoring umkehrt. Deswegen Reverse, umgekehrt.
Also nicht die Alten, die Jungen, sondern eben tatsächlich immer die Jungen, die Alten.
Genau. Und wissen, was das Spannende daran ist? Weil ich höre oft, es muss doch eine Win-Win-Situation sein. Ist doch egal, wie rum das ist. Aber Studien haben wirklich belegt, wenn es per se als umgekehrtes Mentoring implementiert wird, dass das Senioritätsprinzip aufgebrochen wird. Die junge Person hat nicht Angst, irgendwie, oh, ich werde nicht ernst genommen oder ich darf ja jetzt einer Person, die 20, 30 Jahre älter ist, nichts sagen. Umgekehrt, die erfahrene Person, ja, die hat nicht die Befürchtung, ich würde übervorteilt.
Unser Gast, Irene Kilubi, unter anderem Buchautorin, wir sprachen schon drüber, die wurde geboren auf dem afrikanischen Kontinent, genauer gesagt in der Demokratischen Republik Kongo, einer ehemaligen französischen Kolonie. Wann kam sie nach Deutschland?
Da war ich 5 Jahre.
Wann war das?
1900, also kurz bevor ich 5 Jahre, 1989, also kurz vor dem Mauerfall.
Und Sie kamen mit Ihrer ganzen Familie?
Mit meiner Mutter.
Alleine?
Genau, ja. Mein Vater war damals hier.
Und ach, der war schon in Deutschland?
Genau, war 2-3 Jahre vor uns da. Und dann sind meine Mutter und ich nachgezogen.
Das war 1989 und Sie waren erst einmal in den Niederlanden?
Genau, ein Jahr. Mit der Familie und dann sind wir nach Deutschland gezogen 1990 und dann war ich auch erstmal ein Jahr in Frankreich und dann war ich aber alleine bei meiner Tante.
Und warum haben Sie die Demokratische Republik Kongo verlassen? Also zuerst Ihr Vater, aber war das dann Familienzusammenführung, dass Sie nach sind?
Nee, das war, weil mein Vater politisch verfolgt wurde. Deswegen war es erstmal wichtig, dass er dann wegkommt und damals gab es einfach so viele Unruhen, dass es ein Zurückkommen gar nicht möglich war. Und deswegen sind wir dann letzten Endes 2-3 Jahre später nachgezogen. Ja.
Da waren Sie, als Sie nach Deutschland kamen, in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Bonn in Rheinbach.
Erstmal in Aachen.
Okay. Und dann dort. Aber es waren erstmal die ersten Jahre tatsächlich Flüchtlingsunterkünfte. Was hat Sie an Eindrücken da geprägt in dieser Zeit?
Das ist ja das Spannende. Das war nicht nur ein paar Jahre. Es war bis zu meinem Teenager-Zeitalter. Also weil damals waren das ganz andere Verhältnisse. Es ist nicht so wie heutzutage, dass man sehr schnell den Asylantenstatus wegbekommt. Also das waren teilweise Jahre. Man musste jedes Mal bangen, dass man irgendwie jeden Tag abgeschoben wird. Och, das hat mich natürlich total geprägt.
Im Guten und im Bösen?
Ja, natürlich, klar. Also es hat mich erstmal härter gemacht. Aber was mich dann total geprägt hat, wir waren einfach so viele Nationen, so viele Kulturen. Und da hat man gemerkt, dass es gibt erstmal diese hierarchischen Strukturen, hat man schon gemerkt. Man hat gemerkt, die Deutschlandrussen waren irgendwie angesehener, dann kamen die Araber, die Asiaten und irgendwann unten kamen die Schwarzen. Also das hat man schon untereinander zu spüren bekommen. Dann kam noch hinzu, dass ich irgendwie sehr schnell Deutsch gelernt habe. Und es gab in der Grundschule beispielsweise so Sonderklassen für Migrantenkinder. Und nach ein paar Wochen, Monaten konnte ich mit den normalen deutschen Kindern zur Schule gehen.
Wow, das war schnell. Ja. Also Kinder lernen ja schnell, aber das war extra
das war wirklich,
schnell.
Ja, das war wirklich. Aber ich hatte auch den niederländischen Hintergrund. Vielleicht ein Jahr hat es mir noch vielleicht einfacher gemacht. Nichtsdestotrotz, ich wurde natürlich sowohl privat als auch im schulischen Kontext dann natürlich diskriminiert, weil die anderen Kinder gesagt haben, hey, du bist schwarz und wieso darfst du jetzt mit den deutschen Kindern und denkst du jetzt, du bist was Besseres?
Sie haben gerade die Sprache angesprochen. Was ist denn eigentlich Ihre Muttersprache? Französisch war, glaube ich, die Landessprache,
ja.
Auch noch im unabhängigen Kongo, aber es gibt diverse Dialekte. Was sprechen Sie denn?
Also ich sag tatsächlich, am besten kann ich Deutsch von allen Sprachen. Also ich kann auch fließend Französisch, ziemlich gut Englisch, aber ist es tatsächlich, Deutsch ist eigentlich noch mehr Muttersprache. Wenn ich das sage, dann kommt ja die Frage, nee, was denn Ihre richtige Muttersprache ist? Das ist doch Deutsch. Ich träume Deutsch, ich denke Deutsch, bin hier aufgewachsen und dann sage ich, damit ich meine Ruhe habe, Französisch. Dann denkst du, ach ja, stimmt.
Wie ist es bei Ihrer Familie? Haben die alle, also ein Bruder ist in Deutschland geboren worden, mit einer Schwester kamen sie, ihr
zwei
Vater,
Brüder.
Zwei Brüder sogar. Vater ging dann irgendwie, glaube ich, wieder, kam hier nicht so richtig zurecht, aber die anderen haben alle Tritt gefasst und würden alle auch sagen, Deutsch ist meine Muttersprache, Deutsch ist meine Heimat.
Absolut, also das ist bei meiner Schwester so, bei meinem Bruder auch so, bei meinem Bruder glaube ich noch stärker ausprägt, ne, den ersten Bruder. Aber meine Schwester hat zum Beispiel von uns am meisten noch Bezug zum Kongo. Aber ansonsten, also mein Bruder sagt immer, wo soll ich denn eigentlich hingehen? Also Deutschland ist meine Heimat. Und weil meine Mutter ist immer ein bisschen nostalgisch und sagt, ach, das wäre so schön, wenn ich wieder dort wäre. Und mein Bruder sagt, ich würde da nicht akzeptiert werden, weil ich bin denen einfach zu deutsch.
Jetzt ist das ja so, was man immer wieder hört, dass in Familien von Geflüchteten oder mit einem Migrationshintergrund, einem Frischen, die gemeinsam ausgewandert sind, die Kinder sehr früh wie kleine Erwachsene sein müssen. Denn Kinder lernen, Sie haben es eben schon erzählt, die Sprache bekanntlich sehr, sehr viel schneller. Das ist keine Altersdiskriminierung als Erwachsene. Und dann müssen sie so ein bisschen das Leben jedenfalls in Teilen für die Erwachsenen mitorganisieren. War das bei Ihnen auch so?
Absolut. Meine Mutter ist von Haus aus eher introvertiert, eher ein schüchterner Mensch. Meine Mutter war Arbeit, ich habe den Haushalt geschmissen. Ich konnte schon kochen, Haushalt schmeißen mit 6 Jahren. Und ich weiß noch, Bekannte von uns haben gesagt, die werden das nie vergessen, wie sie mich zum ersten Mal gesehen haben. Das war für die irgendwie so irritierend. Die meinten, das war eine 6-Jährige vom Bügelbrett und hat gebügelt. Und das war für sie, ihre Welt irgendwie total durcheinander gebracht. Aber ich meine, das ist nur so eine Metapher dafür, für mein ganzes Leben, was mich geprägt hat. Also ich war immer für alle Leute, egal was ich gemacht habe, irgendwie so Ausnahme oder so.
Und was die Sprache angeht, da sind natürlich auch immer, wenn man in irgendeinem Land lebt, aber wenn man als Geflüchteter kommt, wahrscheinlich noch mehr, auch ganz viele Behördengänge zu machen.
Oh, ganz schrecklich.
Und man braucht eine Wohnung, man muss sich melden und so weiter. Das mussten Sie dann machen, weil
natürlich.
Die Mutter kann wahrscheinlich inzwischen auch sehr gut Deutsch, aber hat halt ein bisschen länger gebraucht.
Ja, wenn wir eine Wohnung gesucht haben, wenn meine Mutter einen neuen Job gesucht hat. Und da kam natürlich aber die Frage, warum macht es deine Mutter nicht? Also es war beides. Sie konnte die Sprache nicht und sie hat sich geschämt.
Ah.
Beides, ne, war wirklich so. Und ich kann mich noch erinnern, da haben wir eine normale Wohnung gesucht. Dann habe ich angerufen und dann sagte die Person an der Leitung so, weil sie gemerkt hat, die so, wo ist denn deine Mama? Was ist denn mit deiner Mama los? Und ich so, ja, die kann nicht so gut Deutsch. Ne? Und dann haben sie gesagt, wo kommen sie denn her? Dann habe ich gesagt, einfach, ich glaube, aus dem Kongo oder Afrika, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, hat sie aufgelegt.
Oh. Und diese Erfahrung, da sehr jung erwachsen sein zu müssen, älter zu sein als in Lebensjahren, hat das ihre Sichtweise möglicherweise, denn ihr Thema ist ja dieses altersübergreifende, generationsübergreifende Stück mitgeprägt?
Ja, also das war ja Reverse Leadership par excellence, ne? Also auch wieder umgekehrte Führung. Ja, aber das war völlig legitim. Was der Vorteil war, ist natürlich, dass meine Mutter mich halt immer gewähren lassen. Deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen dickköpfig und glaube, es ist alles möglich und bin immer noch so unbekümmert, weil es gab ja irgendwie niemanden, der mir gesagt hat, das geht nicht, das funktioniert nicht. Wenn ich auf meine Mutter zugegangen bin, oder ich könnte meiner Mutter sagen, ich möchte Astronautin werden. Die so, ja klar, mach das. Also wäre für sie kein Problem, weil sie denkt, die kriegt das schon hin und sie hat sich ja was mal gedacht. Ne? Meine Mutter hat sich immer so ein Stück weg auf mich verlassen. Und das Schöne, ich konnte ihr auch immer so viel beibringen, weil sie natürlich sehr christlich erzogen wurde, sehr streng erzogen. Da waren manche Sachen für sie immer so tabu, wo ich gesagt habe, nee Mama, das ist in Ordnung.
War Geld ein Thema? Also mussten Sie als Kind, als Jugendliche auf viele Dinge verzichten, die vielleicht Ihre Schulkameraden ganz selbstverständlich tun und lassen konnten?
Aber spannenderweise, ich musste auf fast gar nichts verzichten, weil ich immer dafür gesorgt habe. Meine Mutter war so diejenige, die hat immer dafür gesorgt, dass wir mal zu essen haben, dass wir ordentlich angezogen sind. Und ich habe mich immer um meine Freizeitvergnügen so gekümmert. Also wenn ich irgendwie was machen wollte, ich habe es irgendwie immer organisiert bekommen. Oder Klassenfahrt oder so, dann habe ich irgendwie mit Bauern um die Ecke verhandelt, wie viele Kirschen müsste ich pflücken. Ich brauche so und so viel Geld. Dann haben die mir gesagt, was ich dafür tun muss. Und dann habe ich das Geld letzten Endes bekommen. Aber Geld ist etwas, es war immer bei uns ein Thema. Es war, wenn die Waschmaschine kaputt ging oder irgendwie irgendwas Technisches oder ein Auto oder so, das war für uns immer eine Katastrophe.
Unser Gast Irene Kilubi ist promovierte Wirtschaftsingenieurin. Sie hat uns gerade von ihren ersten Jahren in Deutschland, viele davon in geflüchteten Unterkünften, erzählt. Sie müssen, Frau Kilubi, in der Grundschule sehr gut gewesen sein, denn Sie haben, was nicht selbstverständlich ist mit diesem Hintergrund, den Übergang zum Gymnasium geschafft.
Mhm.
Problemlos?
Nee, also in meinem Leben ist nie irgendwas problemlos verlaufen. Das war tatsächlich so, ich wollte damals aufs Mädchengymnasium, weil halt meine Freundinnen auch da waren. Und ich werde es nie vergessen, das war mein 10. Geburtstag. Also mein Geburtstag ist immer entweder was super Schönes passiert an meinem Geburtstag oder was total Schlechtes ist irgendwie so. Und bei der Anmeldung, weiß noch, war ich mit meiner Mutter da und ich passte irgendwie nicht ins Raster von dieser, ich glaube, das war die Schulleiterin. Ach, sie hat halt viele Fragen gestellt. Ja, sind Sie alleinerziehend zu meiner Mutter? Und das ist ein uneheliches Kind, weil meine Eltern nie geheiratet hatten. Und sie wohnen im Flüchtlingsheim. Ach, und sie putzen und alles mögliche. Ich saß daneben. Und für mich war in dem Moment klar, irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Aber meine Mutter, echt, die war total ohnmächtig. Die hat nichts gesagt und so. Wir waren dann raus und dann meinte ich so zu meiner Mutter direkt, okay, dann gehen wir das auf das nächste Gymnasium. Meine Mutter so, nee, das mache ich nicht. Ne, du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Also sie fühlte sich wirklich
minderwertig. So
ja,
ein Stück,
in dem Fall, ne, genau. Und dann meinte sie so, und die Dame hat dann auch empfohlen, es wäre besser, man würde mich auf die Realschule schicken. So, und dann meinte meine Mutter, komm, und weil sie meinte, ja, auch auf einem anderen Gymnasium wird ihre Tochter nicht zurechtkommen, weil sie haben kein Geld, sie können sich keine Klassenfahrten, sie muss leisten, sie muss mit den anderen Kindern mithalten. Und Bonn, ehemalige Hauptstadt, die ganzen Eltern waren ja irgendwie entweder bei der Deutschen Post gearbeitet, bei der Deutschen Telekom oder in irgendeinem Ministerium gearbeitet oder waren Lehrerinnen. Das war so das klassische Bild. Und dann habe ich einfach kurzzeitig entschlossen, ich gehe selber hin am nächsten Tag zu diesem anderen Gymnasium. Meine Mutter wollte nicht mitkommen. Ja, und tatsächlich, wir wohnten dann so 2-3 Kilometer entfernt ein Dorf, habe mein Fahrrad geschwungen, bin dort hingefahren und ich weiß noch, die Sekretärin, die war total verwundert, was will deine Eltern? Ich so, mein Papa ist nicht mehr da und meine Mama ist zu Hause. Und die hat sich echt gewundert. Dann ist sie weggegangen und damals gefühlt eine Ewigkeit für mich, bis sie wiederkam. Ja, und dann kam der Schulleiter und hat mich dann in seinen Raum gebeten. Dann habe ich mal die Geschichte erzählt mit der Dame und dass sie mich nicht angenommen hat. Meine Mutter wollte jetzt nicht mitkommen etc. Und dann meinte er so, natürlich gehören sie hierhin. Na, aber wir müssen natürlich erstmal ihre Mutter hierhin bringen. Aber machen sich keine Sorgen, sie kommen schon bei uns auf die Schule.
Ah, tolle Geschichte. Anschließend nach dem Gymnasium kam Studium. Das war für Sie immer klar, dass Sie studieren wollten? Es war ja nicht unbedingt in der Familiengeschichte fest verortet, dass man an die Uni geht.
Nein, überhaupt nicht. Das war tatsächlich so, das war fand ich nämlich spannend. Das war das erste Mal, wo meine Mutter mir echt einen Riegel vorgesetzt hatte, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Ich wollte mit 16 eigentlich die Schule verlassen, habe gesagt, ich mache jetzt eine Ausbildung und hat meine Mutter gesagt, unterschreibe ich nicht. Dann dachte ich noch so, wie sie mich auf dem Arm nehmen, weil ich hatte irgendwie mal so in Anführungsstrichen das Sagen und ich habe ihr mal unter die Arme gegriffen und da hat sie echt mal gesagt, nee, unterschreibe ich in der Nachricht, die versteht jetzt, was das bedeutet. Weil früher wusste nicht, was ist Hauptschule, Realschule, Gymnasium und da wusste sie schon, das ist schon was Besonderes, wenn man intelligente Tochter hat, die Abitur machen kann und die bricht das jetzt ab, das geht nicht, hat sie gesagt, unterschreibe ich dir nicht.
Und dann, weil sie die Unterschrift nicht gekriegt haben, gab es das Abi, dann gab es ein Studium, Wirtschaftsingenieurwesen. Ich unterstelle, weil Sie auch sagten, das hat sich durch Ihr Leben gezogen, dass auch da das Geld noch knapp war. Wahrscheinlich haben Sie BAföG bekommen, wenn überhaupt. Und das reicht ja nicht so unbedingt, selbst wenn man es bekommt. Wie haben Sie es finanziert?
Das Spannende war, das war auch, da war ich bei den Behörden, die wollten mir erstmal gar kein BAföG geben, weil ich keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Im Vergleich zu meinen Geschwistern bin ich ja nicht in Deutschland geboren. Das war halt ein Manko. Und da war ich 20 und dann sagte die Dame zu mir, wie kommen Sie überhaupt darauf, dass Sie Anrecht haben auf BAföG? Da habe ich gesagt, weil ich Bildungsinländerin bin. Und dann sagt sie mir, was
Begriff.
Ja, Bildungsinländerin. Und dann hat sie gefragt, und das heißt, habe ich ihr das erklärt. Und sie hat mich auch fast gar nicht angeguckt, also so, als ob ich nicht existieren würde. Dann sagte ich irgendwann zu ihr, warum sind Sie eigentlich so unfreundlich zu mir? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Das war das erste Mal, wo sie hochschaute und mich anguckte und sagte, ich bin gar nicht unfreundlich zu Ihnen. Und ab da wurde sie komischerweise freundlich. Ich meine, diese Frau Kilubi, ich werde mich dafür einsetzen, dass Sie BAföG bekommen und so. Aber manchmal muss man auch Leute einfach in die Schranken weisen und sagen, hey, ich finde das gerade nicht okay, was du gerade machst. Ja, ich habe nebenbei gejobbt. Ich habe dann auch dankenswerterweise gemodelt, als Messerhostess gearbeitet und mir ging es dann während des Studiums gut. Aber als ich dann nach England gegangen bin, muss ich auch wieder sagen, ich komme halt nicht aus einem Haushalt, wo man mit Geld umgehen kann. Wir haben es total unterschätzt. Ich war nach einem halben Jahr Studium irgendwie blank. Also das war so ein Vollzeitmaster, der ein Jahr ging. Ich hatte dann natürlich auch keinen Job dann nebenbei. Dann hat meine Familie zusammengetragen, ne? Das Geld. Also meine Mutter hat irgendwie in Schmuck Gold gefändet, meine Schwester von meinem Neffen Sparkonto geplündert, damit ich nur die restlichen 6 Monate überstehe. Und das war schon richtig krass, ne?
Und dann nach dem Studium waren Sie erstmal bei relativ namhaften Firmen angestellt. Sie haben es vorhin schon kurz genannt. BMW war drunter, Amazon, Deloitte, Siemens. Richtig gute Job. Aber Sie haben sich entschlossen, 2019, vor 5 Jahren, ich will diese Jobs alle nicht, ich will selbstständig werden. Das heißt, Sie müssen schon eine ziemliche Optimistin und eher immer Chancen sein und eher Chancen sehen als Risiken.
Absolut, also so funktioniert es auch nur. Also wenn ich nur Risiken sehen würde, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und ich muss natürlich sagen, meine Mutter war da natürlich auch ein guter Ratgeber. Sie hat mir den letzten Schubser gegeben. Sie hat gesagt, ach Kind, du bist intelligent, du kannst so viel machen und bewegen. Eigentlich ist so Angestellten-Dasein für dich nichts, ne? Und ich weiß noch, als ich dann bei BMW aufgehört habe und irgendwie 2 Monate kreative Pause gemacht habe, ich habe dann kalte Füße bekommen, habe dann den Job bei Siemens angenommen. Meine Mutter hat nur die Augen verdreht. Und dachte so, oh, ich war jetzt so stolz auf dich, dass du endlich den Absprung geschafft hast und jetzt machst du einem anderen Konzern weiter.
Aber Sie lieben offenbar das Risiko auch. In dem Buch, was Sie geschrieben haben, steht der Satz, den habe ich mir rausgeschrieben, wohltemperierte Nichtschwimmerbecken sind nichts für mich. Also Sie möchten es nicht unbedingt warm, behaglich und kuschelig. Sie mögen schon auch die Herausforderung.
Ja, absolut. Ich sag auch immer, es kommt auch drauf an, was dir das Leben vorsetzt, ne? Also in manchen Situationen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gesagt, Mensch, kann es nicht auch mal einfach gehen? Aber anscheinend ist es so ein bisschen mein Schicksal, dass ich immer versuche, über mich selbst hinauszuwachsen, dass ich mich einfach selber entwickle. Ich gebe auch immer gerne als Beispiel, ich kenne das gar nicht, dass mir jemand sagt, wie ich etwas zu tun habe. Ich hätte es mir manchmal gewünscht, ich habe auch keine Ahnung, ich bin auch total planlos, aber ich habe irgendwie so die Wirkung, dass alle mal glauben, ich hätte alles im Griff und Irene wird es schon hinkriegen. Aber also es hat auch meistens immer funktioniert, ne? Also ich habe immer gelernt zu schwimmen, egal in welcher Situation. Und ich glaube, ne, das ist so mein Eigen.
Ein Credo von unserem Gast Irene Kulubi ist, wer nicht sichtbar ist, existiert nicht. Das sagen Sie immer wieder, das haben Sie auch geschrieben in Ihrem Buch. Wie haben Sie sich denn selber sichtbar gemacht?
Ja, tatsächlich war das über Social Media. Ich habe ganz stark die Plattform LinkedIn für mich genutzt, weil das eine Plattform für berufstätige Menschen ist. Genau.
Und ein Begriff, den Sie auch wählen, ist Self-Branding. Also, ich weiß nicht, wie man es übersetzen kann, Selbstvermarktung oder sowas. Genau, klingt ja erstmal so ein Tick merkwürdig. Ich verkaufe mich. Ja,
natürlich.
Aber es trifft die Sache im Kern.
Ja, absolut. Also manche kennen das auch unter dem Begriff Personal Branding. Deswegen sage ich auch, dieses Self-Branding ist total altersunabhängig. Ja, ich habe auch viele Beispiele aus meinem Netzwerk, die ich auch im Buch erwähne. Wenn man hat durch Social Media auch die Möglichkeit, seine Stimme gehört zu verschaffen. Man kann sich mit Inhalten positionieren. Was weiß ich, man setzt sich für Diversity ein, wie in meinem Fall für Altersdiversität. Oder für das ganze Thema Mitarbeitendenbindung, was ich ja auch mache, dann Nachhaltigkeit etc. Darum geht es letzten Endes. Und das wird sehr oft verwechselt mit Selbstdarstellung. Hier geht es wirklich darum, ich werde sichtbar mit den Themen und habe einen gewissen Impact, also eine gewisse Wirkung, ja, und kann Themen vorantreiben.
Zu Ihrer Expertise gehört auch Generationen einordnen zu können. Es gibt ja so diese ganzen Begriffe und Sie selbst, Sie verdrehen schon die Augen, aber Sie selbst gehören zur Generation Y, Mitte der 80er Jahre geboren, auch Millennials genannt. Gibt es denn wirklich bei diesen verschiedenen Generationen, dann gibt es noch X und die ganz neue seit 2010 ist Alpha und die Babyboomer sowieso, aber gibt es denn wirklich Dinge, die ganz typisch für die bestimmte Generation für die Alterskohorte sind? Also was ist an Ihnen typisch Y, würden Sie sagen?
Mhm. Genau, also da wären wir schon bei den Altersbildern und Stereotype. Ich kann nur sagen, das, was die Soziologen für sich entwickelt haben, man sagt, dass wir schon angefangen haben, mehr Purpose, mehr Sinn im Arbeitsleben zu suchen, eine gute Work-Life-Balance, dass wir aber auch Zertifikatejäger sind, sehr gerne Karriere machen wollen, aber auch nicht zum jeden Preis. Und deswegen auch wurde geprägt wie YOLO, you only live once, heißt es. Du lebst nur einmal, ist so das Credo unserer Generation. Nichtsdestotrotz, ich bin kein Fan von diesen Generationenkategorien, aber die machen durchaus aus Analyse und Strukturierungsmethoden sind. Du kennst es ja sicherlich auch, ne? Das ist ja auch so im Fernsehen, ne? Die 14- bis 49-Jährigen.
Die Zielgruppe für Werbung, genau.
Genau, obwohl das auch zu broad ist. Man sollte sich viel eher die Frage stellen, warum gibt es diese Kategorien? Nicht, um mit Vorurteilen zu schüren oder sich gegenseitig niederzumachen, sondern weil eine Generation-Kohorte, sage ich jetzt einfach mal, eine gewisse Identität prägt.
Und was sind das so Sachen? Also was weiß ich, die Erfindung des Computers, das war sicherlich ein sehr prägendes. Und dann kam irgendwann die Digital Natives, die da reingewachsen sind. Aber auch die Pandemie, Kriegserfahrung sind ja alles Eindrücke, die eine ganze Generation dann wirklich teilen.
Absolut. Das sind die Lebenseinflüsse, zum Beispiel wie sie erzogen wurden, welche Schulbildung sie genossen haben, dann ganz wichtig, welche Technologienutzung, der technologische Fortschritt, dann auch sehr, sehr stark die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die prägen uns, die formen eine gewisse Identität und das wiederum spiegelt sich in unser Denken, Fühlen, Handeln und Wollen im gesellschaftlichen Leben.
Seit meiner Geburt befinde ich mich wie meine Mitmenschen auf der Reise ins Älter und alt werden, schreibt unser Gast Irene Kulubi in ihrem Buch. Sie gehen auf die 40 zu. Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie ans Älterwerden und Altsein denken?
Ich bin da total entspannt. Ich kriege ja auch oft die Frage gestellt, wie gehst du damit um, dass du älter wirst? Macht dir das nichts aus? Dann sage ich immer, das Spannende ist ja, das machen wir alle durch. Ich bin ja nicht, wenn ich die Einzige wäre, die älter wird, dann würde ich mir schon Gedanken machen. Aber ich werde echt nicht müde, das immer wieder zu betonen.
Angst.
Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, was in 4-5 Jahren ist, aber momentan ist es nicht. Aber wenn ich mir Geschichten von Leuten aus meinem Netzwerk angucke oder anhöre, die wirklich sagen, als die 4 davor stand, war irgendwie so ein Unbehagen, wo ich mir sage, Alter ist die einzige Dimension, die wir eigentlich alle gemeinsam haben. Wir durchlaufen alle diese Altersphasen. Aber ich höre schon von vielen, dass das ein Unterschied war, als sie 40 wurden oder 50 wurden. Ich denke, das hat auch was mit einem selber zu tun, ne? Also nicht nur das, was die Gesellschaft mir vorspiegelt, sondern auch, wie gehe ich selber damit um? Was habe ich für ein Mindset?
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie gerne die vielen Interviews, die Sie gemacht haben für dieses Buch, beenden mit der Frage, was wünschst du dir noch oder was hast du noch vor? Ganz kurz, was wünschen Sie sich noch? Was haben Sie noch vor?
Grundsätzlich, ich bereue die Dinge, die ich noch nicht getan habe, als die Dinge, die ich getan habe. Mein Wunsch ist, so banal es klingen mag, dass ich egal 50, 60, 70, 80 immer sagen kann, ich bin glücklich und ich habe nach meinen Werten gelebt.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das so funktioniert. Vielen Dank für dieses Gespräch, Irene Kilubi.
Danke auch.